Ja, der Bibeltext für heute steht im Johannesevangelium im 5. Kapitel, die Verse 1 bis 30. Ihr findet die Verse auch in dem Handzettel oder in diesen rot-weißen Bibeln, da weiß ich jetzt die Seitenzahl nicht genau, aber... Einige Zeit später war wieder ein jüdisches Fest und Jesus ging nach Jerusalem hinauf. In Jerusalem befindet sich in der Nähe des Schaftors eine Teichanlage mit 5 Säulenhallen. Sie wird auf Hebräisch Bethesda genannt. In diesen Hallen lagen überall kranke Menschen, Blinde, Gelähmte und Verkrüppelte. Unter ihnen war ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Jesus sah ihn dort liegen und es war ihm klar, dass er schon lange leidend war. "Willst du gesund werden?", fragte er ihn. Der Kranke antwortete, "Herr, ich habe niemand, der mir hilft, in den Teich zu kommen. Wenn das Wasser sich bewegt und wenn ich es allein versuche, steigt ein anderer vor mir hinein." Da sagte Jesus zu ihm, "Steh auf, nimm deine Matte und geh." Im selben Augenblick war der Mann gesund, er nahm seine Matte und ging. Der Tag, an dem das geschah, war ein Sabbat. Deshalb wiesen die führenden Männer des jüdischen Volkes den Mann, der geheilt worden war, zurecht. "Heute ist Sabbat, da ist es dir nicht erlaubt, deine Matte zu tragen." Er entgegnete, der mich gesund gemacht hat, hat zu mir gesagt, nimm deine Matte und geh." "Und wer ist dieser Mann?" fragten sie. "Wer hat zu dir gesagt, nimm deine Matte und geh?" Aber der Geheilte wusste nicht, wer es war, denn Jesus war unbemerkt in der Menschenmenge verschwunden. Später traf Jesus den Mann im Tempel wieder. "Du bist jetzt gesund", sagte er zu ihm. "Sündige nicht mehr, damit dir nicht noch etwas Schlimmeres geschieht, als was du bis jetzt durchgemacht hast." Der Geheilte ging zu den führenden Männern zurück und berichtete ihnen, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Von da an begannen die führenden Männer des jüdischen Volkes, Jesus zu verfolgen, weil er solche Dinge am Sabbat tat. Aber Jesus sagte zu ihnen, "Mein Vater hat bis heute nie aufgehört zu wirken, und weil er wirkt, wirke auch ich." Das brachte sie noch mehr gegen ihn auf. Sie waren jetzt entschlossen, ihn zu töten, denn er hatte nicht nur die Sabbatvorschriften missachtet, sondern darüber hinaus Gott seinen Vater genannt und sich damit Gott gleichgestellt. Zu diesen Anschuldigungen erklärte Jesus, "Ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut. Ja, der Sohn wird noch viel größere Dinge tun, weil der Vater sie ihm zeigt. Dinge, über die ihr staunen werdet. Denn wie der Vater die Toten zum Leben erweckt, so gibt auch der Sohn denen Leben, denen er es geben will. Dem Sohn ist nämlich auch das Gericht übertragen. Der Vater selbst richtet niemand. Er hat das Gericht ganz dem Sohn übergeben, damit alle den Sohn ebenso ehren wie den Vater. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt auch den Vater nicht, der den Sohn gesandt hat. Ich versichere euch, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Ich sage euch, die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden. Und wer sie hört, wird leben. Denn wie der Vater aus sich selbst heraus Leben hat, so hat er auch dem Sohn die Macht gegeben, aus sich selbst heraus Leben zu haben. Und er hat ihm die Vollmacht gegeben, Gericht zu halten, denn er ist der Menschensohn. Seid deshalb nicht erstaunt, wenn ich euch sage, dass der Tag kommt, an dem die Toten in ihren Gräbern die Stimme des Sohnes hören und herauskommen werden. Die getan haben, was gut ist, werden zu neuem Leben auferweckt werden. Die aber, die getan haben, was böse ist, werden zu ihrer Verurteilung auferweckt werden. Von mir selbst aus kann ich nichts tun. Auch dann, wenn ich urteile, höre ich auf den Vater. Und mein Urteil ist gerecht, weil es mir nicht um meinen eigenen Willen geht, sondern um den Willen dessen, der mich gesandt hat." Worte des lebendigen Gottes.
schönen Nachmittag oder guten Abend, je nachdem, wo man sich jetzt gerade fühlt. Es ist schon ziemlich fortgeschritten im Gottesdienst und das Thema ist sehr gewichtig. Und ich nehme es niemandem übel, wenn man trotzdem jetzt vorzeitig dann raus muss. Aber weil es sich eben um Ewigkeit dreht, fand ich es jetzt auch im Vorhinein sehr schwierig zu überlegen, was könnte ich noch rauslassen, damit man rechtzeitig fertig werden. Aber wir werden sehen. Okay, lass mich beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein kräftiges, dein ehrliches, dein wunderbares Wort. Wir danken dir für Jesus, dass er zu uns gekommen ist, um uns zu retten. Und wir bitten dich, dass wir ihm die Ehre geben, ihn als unseren Retter zu empfangen. In Jesu Namen. Amen. Ich bin erst 30 Jahre alt und nach der Zahl meiner Haare könnte man denken, ich bin älter. Aber ich bin erst 30 und in der kurzen Zeit meines Lebens habe ich in den Nachrichten auch schon einige Konflikte miterlebt, aber keinen Konflikt so detailliert wie das, was sich in den letzten 2 Jahren abgespielt hat. Und das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich jetzt auch Menschen kennengelernt habe, die aus genau diesen Regionen kommen. Und das sind Menschen, die auch andere von euch kennengelernt haben, die schon unter uns waren und sind. Und das hat die Situation, die Lage unserer Welt nochmal richtig deutlich gemacht für mich, dass wir in einer Welt leben, die fast schon charakterisiert ist von Hartherzigkeit, von Kälte und Ungerechtigkeit. Und genau das finden wir auch in unserer Passage heute. Also auch in der Bibelstelle in Johannes 5 finden wir Herzlosigkeit. Und zwar sage ich das, weil dieser Teich Bethesda, da waren eine Menge Kranke, Blinde, Gelähmte, verkrüppelte Menschen. Und manche Leute haben es vielleicht in ihren Bibeln in der Fußnote. Unter diesen Kranken war der Glaube, dass wenn man, dass da ein Engel war und dieser Engel zu bestimmten Zeiten in den Teich hineinging. Und wenn er in den Teich hineinging und das Wasser bewegte, dann wurde derjenige gesund, der zuerst ins Wasser sprang, nach der Bewegung des Wassers. Und da sind diese ganzen kranken Menschen, und für mich ergibt sich so ein makabres Bild, die ganzen kranken Menschen. Und die stehen um den Teich herum und die warten auf die Bewegung. Das ist so ein bisschen wie, wenn jemand von euch die Spiele kennt, diese Schnelligkeitsspiele, Ligretto oder Halligalli für Kranke. Es ist echt makaber, weil jeder steht da und alle gucken so aufs Wasser und der Erste dann so, da, und springt rein, oder jemand rutscht und Stein fällt und Missverständnis. Chaos stelle ich mir, echt chaotisch stelle ich mir das vor. Und dann habe ich noch ein bisschen mehr drüber nachgedacht und denke mir, da war dieser Mann und der war gelähmt seit 38 Jahren. Und der war dort bestimmt schon einige Jahre. Aber er hat es nie geschafft, da reinzugehen. Und das sind aber andere, die sind geheilt worden scheinbar. Sonst hätte er ja keine Hoffnung gehabt, dort zu bleiben. Und dann stelle ich mir das so vor, dass da Leute sind, die haben vielleicht nur einen Schnupfen und die sind natürlich am schnellsten drin. Denen geht's nicht so schlecht. Und selbst nach Jahren sagt niemand mit Schnupfen zu dem, der Migräne hat, ey, guck mal, den Gelähmten da hinten, den habe ich letztes Jahr schon gesehen. Wollen wir den nicht mal zusammen helfen? Jeder ist dort für sich. Und für mich wird dadurch Bethesda ein Sinnbild von einem herzlosen, kalten und ungerechten Ort. Und Jesus kommt genau in dieses Geschehen hinein und er zeigt seinen Charakter. Er kommt, er guckt sich rum und er geht genau zu dem, der am schlimmsten dran zu sein scheint. Er geht zu dem, der auf diese Frage, willst du gesund werden, nicht erbittert antwortet, was ist das für eine Frage, oder nee, ironisch, sondern er sagt ganz ehrlich, ich habe keinen Menschen und ich bin nicht schnell genug. Und Jesus zeigt hier, dass er barmherzig ist. Jesus hilft ihm nicht zum Teich. Jesus hat das gar nicht nötig. Jesus spricht, wie wir es gerade gesungen haben, spricht ein Wort und es passiert. Steh auf, nimm dein Bett auf und geh. Und zack, steht er auf, nimmt sein Bett auf, seine Matte und geht. Und jetzt kommen wir gleich zu der zweiten Herzlosigkeit, denn da sind diese führenden Männer von den Juden, Und diese führenden Männer, die waren sowas wie eine moralische Polizei dieser Zeit. Der Tag, an dem das passierte, war ein Sabbat. Und diese moralische Polizei, naja, die hatte so ganz viele extra Regeln aufgestellt für den Sabbat. Im Alten Testament, in Gottes Gesetz, war der Sabbat ein Tag der Ruhe. Das war ein Tag, an dem man mit Gottes Volk und mit Gott selbst Gemeinschaft haben konnte. An dem man sich ausruhen konnte von der Arbeit der Woche. Aber diese führenden Männer erfanden zahllose Gesetze. Und aus diesem Ruhetag wurde ein Stresstag. Ein Tag, wo man all diese Regeln, wo man an diese Regeln denken musste, damit man vielleicht ein guter Mensch ist. Und als die Männer dann den Mann sehen, der seine Matte trägt, das ist das Einzige, was in ihren Kopf kommt. Er bricht eine von unseren Regeln. Und dann sagen sie, wir können es nochmal lesen, in Vers 10, heute ist Sabbat, da ist es dir nicht erlaubt, eine Matte zu tragen. Er entgegnete, der, der mich gesund gemacht hat, hat zu mir gesagt, nimm deine Matte und geh. Oh, du bist gesund gemacht worden. Wer ist dieser Mann? Zeig uns ihn, damit wir ihn kennenlernen können. Wer mitgefolgt? Also, das steht nicht da. Das ist das, was wir erwarten würden, aber das steht nicht da. Das Einzige, worum es den führenden Männern geht, ist die Matte. Die ignorieren es komplett, dass er gerade geheilt worden ist. Und sie sehen das Glück nicht des Mannes. Sie sehen nur ihre eigenen Regeln und auch, dass sie fühlen sich verunehrt. Er hält unsere Regeln nicht. Die Bibel sagt nirgendwo, dass man am Sabbat nicht die Matte tragen soll. Es geht um viel mehr als nur Regeln. Und Jesus zieht sich zurück, aber kurz darauf findet er den Geheilten und wir lernen was Neues über Jesus. Wir lernen, was er in Vers 14 sagt. Jesus sagt dort, sündige nicht mehr, damit dir nicht noch etwas Schlimmeres geschieht. Erstmal den ersten Teil, ich möchte zwei Punkte davon rausziehen. Der erste Teil, sündige nicht mehr. Der Mann war in Jesus' Augen kein reines Opfer. Der Mann war vielleicht gelähmt und sehr benachteiligt und ignoriert. Das heißt noch lange nicht, dass er unfähig war zu sündigen. Jesus ist barmherzig, aber übersieht keine Sünde. Er kehrt nichts unter den Teppich. Und zweitens sagt er, damit dir nichts Schlimmeres widerfährt. Und das ist nicht irgendwie so eine Idee von Karma, wenn ich was Böses tue, dann passiert mir was Böses im Gegenzug. Das meint Jesus nicht. Was er damit meint, das sehen wir gleich. Und da lernen wir von Jesus kennen, von seinem Charakter, dass er gerecht ist. Jesus ist barmherzig, aber er kehrt keine Sünde und keine Ungerechtigkeit unter den Teppich. Was die führenden Männer hätten behaupten können, oder fragen können, Jesus, wäre eigentlich gewesen, wer bist du, dass du heilen kannst? Oder warum hast du an dem Sabbat geheilt? Und das machen sie aber nicht. Aber Jesus möchte genau diese Fragen beantworten. Und dazu stellt Jesus Behauptungen auf. Jesus sagt ziemlich krasse Sachen, gerade für die Zuhörerschaft damals. Die wollten ihn ja ohnehin schon an Kragen. Aber Jesus hat keine Angst. Der legt noch einen drauf. Und er möchte sie wissen lassen, erstens, dass er der Sohn Gottes ist. Dazu sagt er, mein Vater wirkt bis heute und ich auch. Das ist in Vers 17. Wenn Jesus mit der Matte die Lunte angezündet hat, dann gab es mit dieser Aussage einen richtigen Knall. Für uns klingt das ein bisschen schleierhaft vielleicht, was er damit meint. Aber die Juden, wie man an der Reaktion erkennt, die wussten ganz genau, wovon er spricht. Und die sind jetzt entschlossen, ihn zu töten. Vers 18. Und was Jesus damit meint, das erklärte dann kurz darauf. Das ist alles eine ganz schnelle Abfolge von Sachen. Was hier passiert, dauert nicht länger als wie die Lesung. Jesus sagt in Vers 19, was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Und darin steckt auch das Heilung kommt von Gott. Heilung kommt von Gott. Wenn Gott will, dass dieser Mann an einem Sabbat gesund wird und quasi zur Ruhe kommt, dann kann Jesus nichts anderes tun, als Gottes Willen tun. Dann heilt er an einem Sabbat. Jesus handelt in dieser Welt als Gott. Das ist die Behauptung. Und deswegen sagt auch Johannes, der Schreiber, dass das, was Jesus sagt, bedeutet, dass er sich Gott gleichstellt. Und das konnten die nicht hören. Jesus macht eine zweite Behauptung zu seiner Person. Er hält nicht zurück. Und das ist, dass er ein Retter ist. Das ist zwar nicht geschrieben, aber das sehen wir gleich. Die Heilung, die Jesus vollführt, das ist ein Vorgeschmack auf was viel Größeres. Das ist sowas wie ein göttlicher Appetitanreger. Denn Jesus spricht in Vers 20 von größeren Werken. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut. Ja, der Sohn wird noch viel größere Dinge tun, weil der Vater sie ihm zeigt. Dinge, über die ihr staunen werdet. Und was er damit meint ist, was er dreimal erwähnt, in Vers 21 dann. Denn wie der Vater die Toten zum Leben erweckt, so wird auch der Sohn denen Leben geben, den er will. Dann kommt das nochmal in Vers 25. Die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und wer sie hört, wird leben. Und dann nochmal in Vers 28. Der Tag kommt, an dem die Toten in ihren Gräbern die Stimme des Sohnes hören und herauskommen werden. Die Heilung war ein Zeichen für die Totenauferstehung. Da war der Gelähmte bei Bethesda, er lag auf seiner Matte für 38 Jahre. Er hatte ziemlich viel Ähnlichkeit mit jemandem, der tot ist, weil er konnte nichts machen. Er konnte nirgendwo hingehen. Er war bewegungslos auf seiner Matte. Und dann sagt der Mann, ich habe niemanden und ich kann nicht da in den Teich. Und Jesus kommt zu ihm und er zeigt ihm, dass Jesus kann und dass Jesus für ihn da ist. Und dann hört der Gelähmte die Stimme des Sohnes Gottes und er geht. Und er steht auf. Und er nimmt so triumphierend seine Matte unter den Arm. Das muss für ihn der größte Tag in seinem Leben gewesen sein. Die Matte, auf der ich so lange lag, kann ich jetzt in meine Hand nehmen und ich renne davon. Triumph. Nach 38 Jahren fängt ein neues Leben für ihn an. Und es wundert uns vielleicht, dass Jesus nur einen von diesen vielen Kranken geheilt hat. Aber das zeigt auch, dass Jesus wirklich konzentriert ist auf diese größeren Dinge. Jesus geht nicht durch Israel zu seiner Zeit, um einfach nur alle heil zu machen. Das würde auch den Zweck verfehlen, zu dem er gesendet worden war, weil der wahre Feind des Menschen ist ja immer noch quick lebendig, der Tod. Der Geheilte ist auch wieder gestorben. Jesus wird hier zeigen, dass er auch den Tod besiegen wird. Aber warum ist der Tod in der Welt? Da müssen wir auch wieder ein bisschen zurückgehen. Der Tod ist in der Welt, weil die Menschen sich von Gott abgekehrt haben. Und unsere Abkehr bedeutet Sünde und Ungerechtigkeit. Dass die Welt so ist, wie sie ist heute, das ist den Menschen zuzuschreiben. Und Jesus ist gerecht. Er wird keine Sünde unter den Teppich kehren. Und da kommt es dann zu seiner dritten Behauptung. Jesus ist auch Richter. Und er ist der Richter der Menschheit, von Gott auserwählt, um Richter der Menschheit zu sein. Gott ist dabei, eine neue Welt zu erschaffen. Da gibt es keine Krankheit, da gibt es keine Gelähmte, da gibt es keinen Tod, da gibt es keine Ungerechtigkeit. Da wird ewige Ruhe herrschen. Wie ein ewiger Sabbat. Sabbat bedeutet Ruhe. Also muss jedes Schlechte der Welt aussortiert werden. Und Jesus sagt, das mache ich, diese Aufgabe ist mir gegeben worden. In Vers 22 und dann sagt es nochmal in Vers 27. Dem Sohn ist nämlich auch das Gericht übertragen. Der Vater selbst richtet niemand. Er hat das Gericht ganz dem Sohn übergeben. Und dann Vers 27. Und er hat ihm die Vollmacht gegeben, Gericht zu halten. Denn er ist der Menschensohn. Wenn schon der Gelähmte Sünde hatte, der ja gar nicht so viel umsetzen konnte von dem, was in seinem Herzen war. Wie viel denn wir vielleicht? Aber ich glaube, für noch viel wichtiger in diesem Zusammenhang ist, sich die Frage zu stellen, was ist eigentlich Sünde? Was bedeutet das vor Gott? Ich denke, das erschließt sich aus den Versen 23 bis 24. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt auch den Vater nicht, denn der den Sohn gesandt hat. Ich versichere euch, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu, er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht. Wer aber an Jesus glaubt, der wird ewiges Leben haben. Die Logik ist eigentlich recht simpel. Um an Gott zu glauben, müssen wir erstmal Jesus vertrauen. Und in Vers 20 steht ja, der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles. Da steckt schon mal ein generelles Grundvertrauen vom Vater in den Sohn da. Der Vater vertraut dem Sohn. Wenn wir dem Sohn nicht vertrauen, dann ehren wir dem Sohn nicht. Dann ehren wir auch den Vater nicht. Und damit hat sich das ganze Thema mit Sünde schon, ergeben. Für Gott, und das steht sogar auch nochmal im, Jesus sagt es selbst nochmal in Johannes 16, dass Sünde sich wirklich darauf stützt, ob man Jesus glaubt oder nicht. Aber darin steckt eigentlich gute Nachricht. Denn das heißt nämlich dann auch für diese wirklich schon ein bisschen erschreckenden Verse 29, dass das, was Jesus da sagt, ja, diese bösen Taten, diese guten Taten, dass es eigentlich mehr eine Folge ist von unserer Beziehung zu Jesus, zu unserem Vertrauen zu ihm und den daraus kommenden Glauben zu Gott. Denn wer Jesus vertraut, der glaubt, dass Gott gut ist und er ehrt Gott den Vater durch Gehorsam und auch durch die Dankbarkeit, ewiges Leben geschenkt bekommen zu haben. Ich sage das nochmal. Wer Jesus vertraut, glaubt, dass Gott gut ist und ehrt Gott den Vater durch Gehorsam und auch durch die Dankbarkeit, dass er ewiges Leben empfangen hat. Das heißt, Vertrauen bewirkt diese guten Taten und ein Mangel an Vertrauen und Glaube bewirkt die bösen Taten. Es muss uns also keine Angst einjagen. Da ergibt sich diese gute Nachricht, dass eigentlich Gott von uns nicht geistliche Saltos erwartet. Wir müssen uns nicht abmühen, wir müssen uns nicht um Mathe tragen, Gedanken machen oder einen ewigen Regelkatalog, sondern wir brauchen einfach bloß Vertrauen. Wir brauchen einfach bloß Jesus und Gott unseren Glauben schenken, ob wir jung sind oder alt, ob wir krank sind oder gesund, ob wir berühmt sind oder unbekannt, im Gefängnis oder im Palast. Das spielt keine Rolle. An jedem Ort kann man Jesus vertrauen. Und deswegen ist Jesus zuerst Retter und zum Retten die Welt gekommen. Wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat. Jesus spricht Gottes Wort. Die Frage ist halt, können wir ihm das abnehmen? Können wir Jesus Vertrauen schenken, dass er das Wort Gottes sagt? Vielleicht kennen wir ihn ja kaum. Vielleicht haben wir nicht wirklich einen Grund, ihm zu vertrauen. Und ich möchte einfach kurz ein paar Punkte anreißen, die ich teilweise schon erwähnt habe, warum wir Jesus vertrauen können. Er ist vertrauenswürdig. Er hat es gezeigt mit einem Zeichen. Er hat jemanden geheilt und als Gott in der Welt gehandelt. Und das ist vor einer Menschenmenge passiert. Und Johannes, genauso wie die anderen drei Evangelien, sind Augenzeugenberichte. Das ist ein Punkt, warum Jesus vertrauen kann. Und dann hat uns Jesus gezeigt, dass er sowohl barmherzig ist, als auch gerecht. Und er stillt damit dieses tiefe Verlangen in uns Menschen nach Ruhe und nach Gerechtigkeit. Und das heißt ja auch in Vers 27, dass Jesus Vollmacht gegeben ist, Gericht zu halten. Und dass er nur nach dem Willen des Vaters handelt, der alles weiß. Da wird kein Gerichtsspruch gefällt werden, der ungerecht war, der falsch gesetzt war. Es wird keine falsche Anschuldigung geben. Jesus kann man vertrauen. Was ich auch ganz wichtig finde, ist, dass der Vater den Sohn liebt. Und er zeigt ihm alles. Da gibt es für uns keinen Grund, Jesus nicht zu vertrauen. Wir müssen ihn einfach bloß besser kennenlernen. Vers 26 finde ich auch ganz toll. Denn wie der Vater aus sich selbst heraus Leben hat, so hat er auch dem Sohn die Macht gegeben, aus sich selbst heraus Leben zu haben. Jesus ist Leben. An Jesus glauben bedeutet, in dieses Leben reinzukommen. Und deswegen fließt auch dieses ewige Leben aus ihm, aus dieser Beziehung heraus zwischen Vater und Sohn. Und Vater und Sohn, diese Begriffe, das sind Beziehungsbegriffe, das sind Familienbegriffe. Da ist der, die Bibel verkündet einen Gott, der Beziehung kennt, der Beziehung sucht und der eine Beziehung mit uns sucht, der sich mit uns versöhnen möchte. Und wir wollen doch nicht wegrennen. Wir wollen doch zu ihm kommen. Wir wollen doch vergeben werden und mit ihm eine Ewigkeit verbringen. Vater und Sohn, und wir sind alle eingeladen, auch Söhne und Töchter zu werden. Jesus zeigt uns hier durch Taten und Worte, wer er ist, dass er barmherzig ist, dass er gerecht ist in einer ungerechten Welt und dass er retten will. Und ich möchte uns ermutigen, über Vers 24 richtig tief nachzudenken. Ich versichere euch, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben. Jesus sagt nicht, der wird ewiges Leben haben. Er sagt, er hat ewiges Leben. Ewiges Leben ist, diese Beziehung zu haben zu Jesus und zu Gott. Und da frage ich mich, was für einen Einfluss würde das auf unser Leben haben, würden wir in der Gewissheit des ewigen Lebens jeden Tag bestreiten? Was für einen Unterschied würde das machen? Wenn man sich so sicher ist, ich habe schon ewiges Leben. Ich vertraue Jesus. Ich habe ewiges Leben jetzt. Ich habe dazu eine Illustration von einem amerikanischen Prediger. Ich finde, die hat mich selber total ergriffen und ich möchte die mit euch teilen. Deswegen ist es ja auch so unordentlich. Hier ist ein Kabel. Und das Kabel müsst ihr euch mal vorstellen, das geht unendlich lang weiter. Das Kabel fängt hier an und geht unendlich lang weiter. Dieses Kabel ist unser Leben. Und das kleine Metallstück hier, der Stecker, das ist das Leben auf dieser Welt. Das ist das Leben vor der Ewigkeit. Und dann ist dieser Übergang, das ist der kurze Moment, vielleicht des Todes, der Auferstehung, des Gerichts. Und danach kommt Ewigkeit. Und das sind die 60, 80, 100 Jahre, die wir leben. Und dann kommt alles das. Und dieser kleine Teil entscheidet darüber, wie wir diesen Teil verbringen. Und was Gott fragt von uns ist, vertraut ihr meinem Sohn? Glaubt ihr an mich? Das ist doch gar nicht viel für das kleine bisschen. Das kann man doch schaffen. Dann habe ich mir so überlegt, wenn wir das erkennen, wenn wir es wirklich einsinken lassen, dass in diesem kleinen bisschen hier unser Leben steckt und wir so oft denken wir nur über diesen Teil nach. Aber wenn wir rauszoomen und uns alles angucken und wirklich darüber nachdenken, dann merken wir, da ist eine gewisse Dringlichkeit. Die 60, 70, 80, 100 Jahre, die sind nicht lang. Und es gibt so viele Menschen, die kennen Jesus nicht, die vertrauen ihm nicht, die glauben Gott dem Vater nicht. So viele Deutsche haben vergessen, wer Jesus ist. Und gerade im Moment kommen zahllose Flüchtlinge, die noch nie von Jesus gehört haben. Und es ist eine einmalige Gelegenheit, denen zu sagen, ihr könnt Gewissheit haben über diesen Teil. Und dann brauchen wir auch keine Angst mehr haben vor Menschen, mit denen zu sprechen, auf die zuzugehen. Weil das ist doch schon sicher. wenn wir an Jesus glauben. Wenn wir in der Gewissheit leben, dass wir ewiges Leben haben, dann ist dieser Teil nur noch Vorfreude. Vorfreude auf das. Mit Gott sein. In seiner Gegenwart sein. Seine Gegenwart genießen. Dann brauchen wir auch keine Angst mehr haben, irgendwas zu verpassen in diesem Leben. Wir brauchen nicht irgendwie so eine Liste haben von Sachen, die wir machen müssen, bevor wir sterben. Das gibt's ja. Ich möchte noch eine Kreuzfahrt machen, ich möchte noch ein, zwei, drei akademische Titel machen, ich würde gerne mal berühmt werden, ich möchte diese Person treffen, die nicht Jesus ist. Das ist alles verblasst, wenn man weiß, man hat Zeit. Und dann nutzt man diese Zeit für die ganzen Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Dann braucht man auch keine Angst mehr haben, dass man hier in diesem Teil genug Geld anspart, damit man in diesem Teil dann eine gute Rente hat, damit man in diesem Teil nochmal Ruhe hat. Weil dieser Teil ist doch Ruhe von Gott. Und für mir dienen und andere Menschen vor uns stellen. Das bedeutet auch, dass wir wissen, dass an diesem Punkt Jesus Gerechtigkeit bringen wird. Dann brauchen wir in diesem Teil hier nicht mehr für uns selbst Gerechtigkeit bringen. Wir können Menschen lieben, die uns Unrecht tun, und wir können diese Bitterkeit loslassen, wenn uns Unrecht getan wurde. Wir können Menschen lieben, die vielleicht unsere Feinde sind, die uns hassen. Und ich denke, das ist auch eine Botschaft für die vielen Flüchtlinge. Denen wurde alles weggenommen. Die an Häuser wurden zerbombt. Die brauchen Trost. Und wir haben eine Botschaft, die wirklich Trost hat. Ich denke, wir können diese Gedanken über Ewigkeit ewig fortsetzen. Ich belasse es dabei. Ich möchte uns als Gemeinde einfach dazu einladen, uns mit der Ewigkeit unserer Hoffnung zu ermutigen, uns regelmäßig daran zu erinnern. Ich denke, da ist ein ungekanntes Potenzial noch drin, dass wir fruchtbare Leben führen. Denn was ist schon ein bisschen mehr Arbeit und dienen in diesem Teil, wenn man sich in Gottes Gegenwart ewig ausruhen kann. In einer herzlosen und kalten und ungerechten Welt haben wir Grund zur Freude, wenn wir Jesus vertrauen. Und wir haben eine gute Nachricht, die wir teilen können mit anderen Menschen über das ewige Leben. Und Jesus stillt unser Verlangen nach Ruhe und Gerechtigkeit. Ich versichere euch, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Himmlischer Vater, wir bitten dich, hilf uns, dem ewigen Leben gewiss zu sein durch Jesus. Amen.